Anke Domscheit-Berg war am gestrigen Dienstag im Jos-Fritz-Café hier in Freiburg, um ihr Buch mit dem Titel »Mauern einreißen, weil ich glaube, dass wir die Welt verändern können« vorzustellen. Die Autorin ist auf Listenplatz 3 der Piraten in Deutschland und würde bei einem Wahlergebnis von 2,6% für die Piraten bei der kommenden Europawahl ins Europaparlament einziehen. Die Piratin setzt sich für einen gläsernen Staat ein und will insbesondere im Bereich Lobbyismus für Transparenz sorgen. Als ehemalige Managerin von Microsoft kennt sie sich mit Lobbyismus und den Methoden der Konzerne bestens aus.
Es ist ja nicht grundsätzlich jeder Lobbyismus immer falsch. Auch Greenpeace, Transparency oder andere Initiativen, Organisationen und zivilgesellschaftlichen Verbände üben ja auch eine Art Lobbyismus aus. Das ist schon okay. Aber ich muss dafür sorgen, dass es ein sinnvolles Kräfteverhältnis bleibt. Und das kann ich vor allem dann erreichen, wenn erkennbar wird, wer wie viele Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Wenn ich nämlich von Abgeordneten sehen kann, dass sie sich von 20 Mal mit Leuten treffen, 15 Mal mit Großindustrie treffen und nur 5 Mal mit Nichtregierungsorganisationen, dann weiß ich, da stimmt irgendwas nicht. Da ist eine einseitige Einflussnahme und deswegen ist mir diese Transparenz besonders wichtig.
Lobbyismus spielt gerade auf europäischer Ebene eine große Rolle und wird auch auf unterschiedlichen Ebenen durchleuchtet. So hatte zum Beispiel die Plattform lobbyplug.eu die Änderungsanträge der Abgeordneten zur europäischen Datenschutzverordnung mit den Vorlagen der Lobbyisten verglichen und festgestellt, dass vor allem Abgeordnete der konservativen Fraktion gesamte Passagen wortgleich aus Lobbypapieren von Unternehmen wie Amazon, eBay oder dem US-amerikanischen Handelskammer übernommen hatten. Ein anderes Beispiel für den Einfluss der Lobby auf EU-Ebene ist die Debatte um die Netzneutralität. Beide Themen werden im derzeitigen Europaparlament intensiv von der Grünen Partei bearbeitet. Ich wollte deshalb von Anke wissen, warum wir die Piraten im Europaparlament überhaupt brauchen.
Es gibt europäische Piraten im Europaparlament, die schwedischen Piraten. Die sind in der Fraktion gemeinsam mit den Grünen. Ich habe sie vor wenigen Wochen in Brüssel erst getroffen und von daher weiß ich, dass bestimmte Expertisen bei den Grünen in der Grünen-Fraktion nicht vorhanden waren und man dazu 100% auf die Expertise der Piraten zurückgegriffen hat. Das ist zum Beispiel für das ganze Thema Urheberrechtsreform, das ist für das Thema Netzneutralität, das ist auch für das Thema Datenschutz. Da war man also sehr froh, dass man die Piraten da hatte. Ich würde es mal so übersetzen, jede Partei, wie auch jeder einzelne Mensch, hat bestimmte Themen, die sind unverhandelbar. Da ist man persönlich kompromisslos als Individuum oder auch als Partei. Andere Themen gibt es, die sind ein bisschen Verhandlungsmasse, weil jede Partei muss in jeder Konstellation irgendwie Kompromisse eingehen. Bei den Grünen sind das Themen, die sehr stark mit Umwelt zu tun haben. Die würden niemals Kompromisse eingehen, was Atom und so weiter angeht. Bei den Piraten sind das andere Themen. Das sind eben Themen, die mit Transparenz, mit Bürgerbeteiligung und mit Datenschutz zu tun haben. Die sind bei uns niemals verhandelbar.
Transparenz, Urheberrecht und Datenschutz. Drei Kernthemen der Piraten, bei denen es im Internet um viel Geld geht. Wie wir anfangs gehört haben, intervenieren sowohl Unternehmen, die geistige Eigentumsrechte zum Beispiel an Musik oder Software verteidigen wollten, als auch Datenkranken wie Google und Facebook massiv in der Politik der Europäischen Union. Es sieht also so aus, als ob es die kapitalistischen Interessen sind, die die Freiheit des Internets bedrohen.
Also, dass kapitalistische Interessen einem freien Internet entgegenstehen, heißt nicht gleichermaßen, dass es deshalb unmöglich ist. Das heißt nur, dass wir die Freiheit des Internets gegen kapitalistische Interessen verteidigen müssen und dass wir da mehr Eier brauchen, um das zu erreichen, weil es ein härterer Kampf ist. Und der Feind ist groß sozusagen und vor allem hat der Feind ganz viel Geld. Aber ganz so schwarz-weiß, wie ich es gerade dargestellt habe, ist es auch nicht, denn selbst in der kapitalistischen Welt gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die von Netzneutralität profitieren, die ja auch schon als diese SOPA-PIPA-Geschichte war, sich auf die Seite der Netzcommunity gestellt haben. Selbst Unternehmen wie Google, die Schwergewichte in der Internetindustrie sind, haben sich da ja unterstützend zur Seite gestellt. Und selbst Firefox ist ja im Prinzip, ne, da steckt auch ein Unternehmen dahinter. Also es ist nicht so, die ganze Industrie ist gegen alle Freiheiten, aber es gibt sehr, sehr starke Player in der IT- und Internetindustrie, die tatsächlich versuchen, bestimmte Vorteile mit Lobbyismus durchzusetzen, die für uns als normale Nutzer Nachteile bedeuten. Deswegen ist es halt so extrem wichtig, dass man gegen solche Fehlentwicklungen rechtzeitig und massenhaft auf die Straßen geht und alle anderen Arten der Proteste oder Protestformen auch einsetzt, weil es das Einzige ist, was wir diesem Lobbyismus entgegensetzen können. Es ist aber richtig, dass wir im Moment an einem Scheideweg stehen, wo ich mir nicht sicher bin, ob mein 14-jähriger Sohn, wenn er erwachsen ist, noch das Internet so frei vorfindet wie ich heute. Und für mich als Ex-Ossi heißt das wahrscheinlich noch viel mehr. Das heißt ja nicht nur, dass irgendwelche Firmen mir mehr Zeug vertickern können, weil sie mehr über mich wissen als potenzielle Konsumentin. Das heißt für mich auch, dass Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit, dass das extrem eingeschränkt werden kann, weil man jederzeit alles, was ich sage, tue, jede Beziehung, die ich habe, egal mit wem und wofür und warum, dass man das alles gegen mich verwenden kann. Und ich weiß, wie das ist, wenn dieser Chilling-Effekt von Überwachung einsetzt. Dieser Effekt, wenn man anfängt, sich anders zu verhalten, weil man weiß, dass man überwacht wird. Ich habe das schon erlebt. Ich habe schon mit 6 Jahren genau gewusst, an welchen Stellen man welche Wörter und Aussagen benutzen darf und wo nicht. Ich habe genau gewusst in der 1. Klasse, dass ich zu Hause freier reden kann als draußen auf der Straße mit Menschen, die ich nicht kenne. Oder Menschen, wo ich es nicht ganz genau weiß, wie sehr man denen vertrauen kann. Das haben wir da sehr, sehr früh gelernt. Und mein ganzes DDR-Leben hatte ich diese kleine, fiese Zensurschere im Kopf, die ganz brav aufgepasst hat, dass besonders gefährliche Wörter oder Aussagen nicht getätigt worden sind. Ich will sowas nicht mehr haben, weil ich lebe nicht mehr in einem totalitären Staat. Und ich will auch nicht, dass mein Sohn eines Tages aufwacht und in so einer Umgebung wieder lebt. Wir sind damals zwar auf die Straße gegangen, 1989, und haben es auch erfolgreich geschafft. Wir haben nicht nur Demokratie aufgebaut in der DDR und Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht uns zurückerkämpft. Wir haben sogar Geheimdienste abgeschafft und wissen eigentlich auch noch, wie das geht. Daraus ziehe ich persönlich auch jede Menge Optimismus dafür, dass wir diese Verteidigung nochmal hinkriegen. Die Bedrohung sehe ich heute aber ungleich größer durch die technologische Entwicklung, die da ist. Das ist der feuchte Traum der Stasi. Die Stasi ist nicht mehr da, aber Geheimdienste haben eine Sache gemeinsam, egal in welche Gesellschaftsform sie agieren. Sie wollen alles über jeden wissen. Und heute haben sie die Möglichkeiten, genau das zu tun. Und alles, was sie haben und sammeln, kann irgendwann gegen mich verwendet werden. Und da ich selber schon eine andere Gesellschaftsform erlebt habe, woher soll ich das Vertrauen nehmen, dass diese Demokratie bleibt?